Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Gefühlt ist der Trend eigentlich ziemlich eindeutig. Seit Corona und der Verlagerung von Arbeitsplätzen in die häusliche Umgebung, da werden Büros und Arbeitsstätten unter ganz neuen Gesichtspunkten geplant. Der Wunsch der Mitarbeitenden nach Homeoffice-Tagen verlangt für die verbliebenen Arbeitsplätze in den Unternehmen neue Konzepte. Das klassische Einzelgängerbüro hat oftmals ausgedient. Neue Workspaces mit flexiblen Nutzungskonzepten haben schon allein aus Kostengründen Vorrang. Doch damit auch solche mehrfach genutzten Arbeitsplätze nicht die Produktivität der Mitarbeitenden ausbremsen, da müssen sie anpassbar und flexibel sein, wenn es geht, ohne großen Zeit- und Kostenaufwand. Deshalb wird in der Arbeitswissenschaft über sogenannte kognitive Arbeitsumgebungen nachgedacht, die dann Hausautomation und Smart-Home-Konzepte zur Produktivitätssteigerung einsetzen. Darüber sprach ich mit Dennis Stolze vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, in Stuttgart.
Wir sind hier ein Bereich, der sich grundsätzlich damit beschäftigt, wie moderne Arbeitsumgebungen für Büro- und Wissensarbeit konzipiert werden müssen. Und in dem Kontext hatten wir uns vor einigen Jahren nochmal vertieft damit auseinandergesetzt, wie denn so architekturpsychologisch, umweltpsychologisch gewisse Faktoren auf uns bei der Arbeit wirken. Und wir haben dann dabei festgestellt, da gibt es wahnsinnig viele spannende Experimente, wo man zum Beispiel sehen kann, je nach Tätigkeit können unterschiedliche Temperaturen uns helfen oder auch unterschiedliche Helligkeitswerte, Düfte, also ein Riesenspektrum an Studien, die allerdings mit einem kleinen Makel behaftet waren oder sind, nämlich dass es vielfach so kleine Gruppenexperimente nur waren. Also Beispiel das mit der Temperatur, da hat man mal 30 Personen in den Raum gesetzt und eine Kreativaufgabe machen lassen und in der einen Gruppe hat man den Raum auf 26 Grad gestellt, in der anderen auf 24 und in der anderen auf 20 Grad. Und dann hat man festgestellt, okay, die in dem ganz warmen Raum haben diese Kreativaufgaben am besten gelöst. Und dann gleichzeitig, eigentlich die letzten Jahre, hat sich ja immer mehr IoT-Technologie verbreitet, Sensorik, Aktorik, die sehr, sehr günstig am Markt zu halten sind. Und dabei sind wir dann irgendwann auf die Idee gekommen, vielleicht können wir jetzt tatsächlich Situationen entwickeln und bauen, wo wir weg von diesen Durchschnittswerten hin zu individuellen Werten kommen. Das ist eigentlich erstmal die grundsätzliche Idee für die kognitiven Umgebungen. Und mit all dieser Technologie können wir das jetzt theoretisch ermitteln und bauen.
Das bedeutet ja auch, dass die eingesetzte Technik feststellen kann, was sind jetzt eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, die zum Beispiel am Arbeitsplatz da konkret sitzen.
Ganz genau. Also, dass zum Beispiel Situationen erkannt werden, ist man jetzt gerade dabei, eher sehr fokussiert zu arbeiten. Also braucht man eher viel Ruhe oder sollte es eher, geht es jetzt gerade in eine Richtung, wo man eher kreativ denkt und ein Konzept vielleicht neu entwickelt? Das ist schon der Plan oder die Idee, solche Unterschiede auch herausfinden zu können und dann dementsprechend auch die vermutlich anderen Werte einstellen zu können.
Wie kann man das denn herausfinden? Also sprich, wie findet denn die Interaktion zwischen einem technischen System, was optimale Voraussetzungen schaffen soll, und den Menschen, wie kann man diese Kommunikation herstellen?
Also die Prototypen, die wir jetzt im Moment bauen, da sage ich einfach über ein Display, die nächste halbe Stunde möchte ich konzentriert arbeiten oder eben kreativ. Und dann werden zunächst mal Messwerte im Hintergrund erhoben. Die Vision ist aber, dass man beispielsweise ergänzt durch Smartwatches oder auch mal durch ein Kamerasystem, ja, auch hier Körperwerte ermittelt. Da gibt es auch ganz interessante Hintergründe, dass man über die Herzrate recht viel erkennen kann oder auch über die Pupillenweite. Oder aber, das hatte ich vor einer Weile irgendwo gelesen, man kann Stress anhand der Mausbewegung erkennen. Also wer gestresst ist, der geht längere Mauswege am Computer, also fährt umständlich eigentlich am Bildschirm herum. Das sind alles so Möglichkeiten, um zunächst mal die Situation zu erkennen. Wenn ich dann ein entsprechendes Profil hinterlegt habe, kann der Raum sich darauf einstellen und einpendeln.
Das würde aber bedeuten, dass dahinter ja relativ komplexe Steuerungssysteme stehen, die auf die IoT-Geräte einwirken und sehr viele Sensoren, die eben halt diese ganzen körperlichen Aspekte dann auch wahrnehmen müssen.
Genau, also da ist man jetzt im Moment auch noch ein bisschen am Schauen, was es tatsächlich alles benötigt. Vor einer Weile sind wir zum Beispiel noch davon ausgegangen, dass man auch eine Hautleitfähigkeit messen müsste. Aber da hatten wir zuletzt auch einen Austausch mit Kollegen, dass zum Beispiel die Herzrate eigentlich ausreicht, um die Stresserkennung. Und wenn man dann noch so ein paralleles System hätte wie mit der Mausbewegung, dann ist es schon deutlich reduzierter im Aufwand an Daten. Aber da ist noch vieles offen, vieles noch eher theoretisches Konzept, muss man ganz offen sagen.
Das Ganze soll ja dafür sorgen, dass dann vernünftige Maßnahmen eingeleitet werden. Was können das denn für Maßnahmen sein? Sie haben eben das Beispiel mit der Raumtemperatur gegeben. Gibt es auch noch andere Vorstellungen?
Ein Riesenthema ist ja zum Beispiel die unterbrechungsfreie Arbeitssituation. Also das kennen wir ja alle. Gerade im Büro oder jetzt auch im Homeoffice, da klingelt ständig und piepst irgendwas am Smartphone. Die Kolleginnen und Kollegen, die dann trotz der Anzeige am Bildschirm, dass man eigentlich gerade nicht gestört werden möchte, dann trotzdem über Teams und Zoom und was es da nicht alles gibt, anrufen. Wenn man im Homeoffice arbeitet, Kinder, Partner, die reinkommen, im Büro sind es dann die Kollegen. Also das ist eigentlich mit die zentralste Herausforderung. Und so ein System könnte natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt wirklich eine ungestörte Situation, alle eingehende Kommunikation blockieren. Es könnte auch dafür sorgen, dass man nach außen hin signalisiert, wenn ich jetzt ans Büro denke, hier jetzt absolut nicht stören. Das hat natürlich auch noch ein bisschen weitergehende Implikationen. Man muss gewisse Spielregeln natürlich einhalten. Also Menschen stehen ja trotzdem gerne vorm Büro, sehen, da scheint jemand fokussiert zu sein und platzen dann trotzdem rein. Aber die Technik kann zumindest durch so eine Signalwirkung einiges an Unterstützung da liefern.
Nun ist ja das IAO eine Forschungseinrichtung. Sie probieren solche Sachen in Laborsituationen aus. Was ist denn davon schon realistisch umsetzbar?
Wo wir dran sind, ist eben im Moment diesen Prototyp zu bauen, wo ich dem Raum sage, dies, das, jenes möchte ich jetzt die nächste halbe Stunde machen und dementsprechend dann auch mit Temperatur einwirken. Wir sind gerade dabei, so ein System zu integrieren, wo man Duft einsprüht. Das war ja auch ein Aspekt, den wir mal in der aktuellen Studie abgefragt haben und wo es auch sehr viele spannende Erkenntnisse zu gibt. Wir können zum Beispiel eben diese Stresssituationen immer besser schon erkennen und dann zumindest, also da sind wir jetzt gerade auch dran, einfach mal diese Warnsituationen nach außen hin zu schalten und zu walten. Wobei auch da in der aktuellen Studie haben wir auch geschaut, ob Menschen eher auf Systeme ansprechen, die ganz viel automatisch entscheiden. Oder aber, ob man erstmal aktiv sagen möchte, jetzt benötige ich das und weiß dann, okay, dahinter steckt eine Art Profil, das ist auf mich trainiert und dementsprechend reagiert der Raum erst dann, wenn ich das auch möchte.
In dieser ersten Phase, wo die Nutzerinnen und Nutzer das selbst bestimmen können, welche Informationen sie preisgeben und welche Aktionen sie als Folge davon haben wollen, ist das ja relativ unkritisch, was zum Beispiel den Datenschutz, aber auch was Mitbestimmungstatbestände angeht. Wenn allerdings jetzt zum Beispiel Kameras oder Sensoren das Verhalten und den Zustand von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überprüfen und daraufhin auch Aktionen veranlassen, dann kann ich mir vorstellen, dass Personal- und Betriebsräte die Haare zu Berge stehen.
Und zu Recht muss man natürlich auch sagen, und das ist auch gar nicht die Intention, das irgendwie in einer Form von Überwachung zu implementieren. Also das A und O wird sicherlich sein, das Ganze so zu verschlüsseln, dass nur ich als Nutzer auf diese Daten, die dabei erhoben werden, zugreifen kann. Das ist sicherlich mal so der eine Aspekt. Und man schaut natürlich schon auch, was benötige ich denn tatsächlich an Technik, um gewisse Faktoren zu erfassen. Jetzt mit der Kamera, das hatte ich ja vorhin gesagt, das wäre eine Möglichkeit, die Pupillenweite zu erfassen, um da gewisse Situationen zu erkennen. Aber da schauen wir eben auch, ob das anders geht über andere Technologien. Man kennt es ja zum Beispiel vom Flughafen mit diesen Scannern. Da steht dann auch immer dran, wie da der Körper erstmal abstrahiert wird. Und also wenn man so ein Kamerasystem einsetzt, müsste man auch da sicherlich gewährleisten, dass außer eben diesen Augen alles andere nicht aufgezeichnet oder analysiert wird.
Das war Dennis Stolze vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO über kognitive Arbeitsumgebungen.